Kapitel 13 Hilfe von oben. Die Bäume, die den Waldweg säumten, flogen an Fio nur so vorbei. Seine schweren Schritte ließen Vögel hochschrecken, und mit jedem Schritt wirbelte er den Wölfen Schneematsch entgegen.
»Wir müssen langsamer laufen, Fionnrir«, rief Finris. »Wenn wir so schnell weiterlaufen, werden wir kaum mehr Energie haben, um etwas ausrichten zu können, falls wir sie einholen.«
»Aber sie sind doch in Gefahr«,
entgegnete Fio und rannte noch schneller. Den Wölfen hingen die Zungen aus ihren Mäulern und ihr Hecheln war durch den halben Wald zu hören.
»Wir haben in den letzten Tagen nur zweimal gegessen, Fio. Wir sind noch immer entkräftet. Wir müssen langsamer laufen, sonst holen wir sie nicht einmal ein«,
rief Finris.
»Ich könnte euch alle auf meinem Rücken tragen«,
entgegnete Fionnrir, der immer mehr Abstand gewann.
»Sei vernünftig, das schaffst du nicht. Und selbst wenn, dann würden wir nicht schneller vorankommen, als wenn wir gleich langsamer liefen.«
Kwon war bereits stark zurückgefallen, doch er gab nicht auf.
Kanina blickte zurück zu ihrem Onkel.
»Ich hole gleich wieder auf, keine Angst!«
Nach wenigen Metern stolperte Kanina und fiel in einen schneebedeckten Graben am Wegesrand. Sie stieß sein jammerndes Wolfsheulen aus und Finris kehrte eilig zu ihr zurück. Auch Fio stoppte, wobei er beinahe selbst gestürzt wäre.
»Was ist passiert, Kanina? Hast du dich verletzt?«
»Ja, ich glaube, ich habe meinen linken Hinterlauf verstaucht. Ich muss über einen Stein unter dem Schnee gestolpert sein.«
Fio, mit Silfur auf dem Rücken und Kwon, kamen gleichzeitig bei den beiden an.
»Tut es sehr weh?«
fragte Fio.
»In ein paar Minuten geht es bestimmt wieder.«
Kanina grub sich aus dem Schnee hervor und zog ihren linken Hinterlauf beim Gehen etwas an.
»Lass mich mal sehen«,
sagte Fio und nahm ihre Pfote vorsichtig zwischen seine Pranken.
»Tut es hier weh?« »Au, ja, das ist die Stelle. Lass uns ein wenig ausruhen, bestimmt geht es gleich wieder.«
Kwon stellte seine Ohren auf und verschwand im Wald.
»Wo geht er hin?« wollte Fio wissen.
»Er hat vermutlich dasselbe gehört und gerochen wie ich. Wir haben einen Gast.«
Fio spähte in den Wald, doch konnte er weder etwas sehen, noch etwas riechen, noch etwas hören. Kwon war im dichten Unterholz nicht mehr auszumachen. Kanina setzte sich und leckte ihre Pfote.
»Das tut mir leid«, sagte Fio. »Wäre ich nicht so schnell gelaufen, hättest du den Stein bestimmt gesehen und müsstest jetzt nicht leiden.« »Ach, Fio, du wolltest den beiden doch nur zu Hilfe eilen. Niemand macht dir einen Vorwurf. Ab jetzt höre ich auf euch. Ihr drei habt ja auch viel mehr Erfahrung.«
Er nickte Finris zu.
»Selbst wenn wir nur schnell gehen, werden wir sie einholen. Aigolf und Quirina kommen mit ihrem Eselswagen weniger schnell voran. Mit den Pferden dieser Drachenkopfleute können wir ohnehin nicht Schritt halten.«
Wenige Meter abseits des Weges raschelte es. Äste knackten und ein kurzer, schriller Ruf erklang. Wenig später kam Kwon aus dem Dickicht.
»Sehr gut, dann hatten wir wohl den gleichen Gast gerochen.«
Kwon trat auf den Weg und ließ einen erlegten Fasan vor Kaninas Pfoten fallen.
»Hier, damit du wieder zu Kräften kommst und deine Pfote schnell heilt.«
Er zwinkerte ihr zu. Gemeinsam fraßen die drei den Fasan. Sein warmes Blut färbte den Schnee rot und ließ ihn schmelzen.
»Ist das ekelhaft«, sagte Silfur. »Wie kann man sowas nur fressen?«
»Wie?«
fragte Kwon, während er geräuschvoll ein paar Federn ausspuckte.
»Am besten schnell, bevor Fio es sprechen lässt und man es nicht mehr fressen mag.«
Silfur blickte ihn kopfschüttelnd an und murmelte nur,
»Widerlich!«
Kwon grinste und tauchte seine Schnauze wieder in den Fasan. Nachdem der Vogel verzehrt war und die Wölfe wieder bei Kräften waren, machten sie sich erneut auf den Weg.
»Geht es wirklich wieder?«
wollte Fio wissen.
»Ja, es ist schon wieder besser. Wenn ich vorsichtig auftrete, geht es. Bestimmt kann ich auch etwas schneller traben, nur nicht zu schnell. Ich habe Angst, dass ich umknicken könnte.«
Fio nickte anteilnehmend und achtete darauf, nicht schneller als Kanina zu laufen. Inzwischen stand die Sonne hoch am Himmel. Es hatte den Anschein, als habe sie den Winter nun endlich besiegt. An vielen Stellen schmolz der Schnee bereits und gab lehmigen Waldboden frei. Wie zur Bestätigung setzten Vögel mit ihrem Gesang ein. Fio hörte ihrem Gezwitscher angestrengt zu und meinte herauszuhören, dass sie sich über Nestbau unterhielten, doch er war sich nicht sicher. Es war mehr eine Ahnung, als dass er es wirklich verstand.
»Über was denkst du so angestrengt nach?«
fragte Silfur.
»Ich frage mich, warum ich euch verstehen kann. Noch nie konnte ich verstehen, was Tiere sagen. Die Menschen verstand ich schon immer, aber wir sprechen ja auch dieselbe Sprache. Ich weiß es nicht, Fio. Ich habe noch nie zuvor einen Drachen gesehen. Ich dachte, ihr könntet das halt.«
»Nein, und ich kenne auch keinen anderen Drachen, der Tiere versteht.«
»Noch verwunderlicher ist doch, weshalb ich dich ebenfalls verstehe. Es muss irgendetwas an dir sein, was das bewirkt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nie davon gehört. Vielleicht ist das ja das Besondere, wenn man seinen 7. Drachengeburtstag hat. Du hattest Geburtstag? Was machst du dann hier im Wald? Solltest du nicht in einer Drachenhöhle oder sowas sein und mit deiner Familie feiern?«
Fio erzählte ihm von dem Geheimnis, das um den 7. Geburtstag gemacht wird. Erzählte ihm vom Besuch seiner Geschwister, von den Geschenken, die er von Mirka und Wilko bekommen hatte, dem Geschenk, das sein Bruder mitgebracht hatte, das sich dann als Quirina herausstellte. Er erzählte davon, wie sie geflüchtet waren, damit sie nicht von seiner Familie gefressen würde.
»Das verstehe ich«, sagte Silfur. »Was ich aber nicht verstehe, ist, weshalb deine Familie Menschen essen sollte.
Sie leben mit 2 Menschen zusammen. Warum haben sie die nicht schon lange gefressen?«
»Das verstehe ich auch nicht. Alle in den Dörfern mögen uns, und wir mögen sie. Wir kaufen bei ihnen ein, meine Eltern beschützen sie sogar. Vor einiger Zeit sind Räuber eingefallen und haben ein Dorf geplündert. Meine Eltern sind sofort ausgeflogen und haben sie vertrieben. Sie haben Gold aus unseren Minen verschenkt, damit die Dorfbewohner damit den Aufbau ihrer abgebrannten Häuser bezahlen und die vernichteten Ernten auf den Märkten außerhalb des Tals wieder ersetzen konnten.
Ich verstehe es wirklich nicht.
Das passt einfach nicht zusammen. Nein, das passt wirklich nicht zusammen.«
Finris hatte zu ihnen aufgeschlossen und beteiligte sich an ihrem Gespräch.
»Könnte die Antwort darauf, weshalb wir einander verstehen, vielleicht sein, dass Drachen verschiedene Fähigkeiten entwickeln, wenn sie erwachsen werden?«
»Ja«, bestätigte Silfur, »das würde auch erklären, weshalb du vor deinem Geburtstag nicht mit anderen Lebewesen als Menschen und Drachen sprechen konntest.«
»Können deine Eltern etwas, das nur sie können?
Oder deine Geschwister?«
fragte Finris. Fio dachte darüber nach, doch ihm wollte nichts dazu einfallen. Sein Vater und sein Bruder konnten unheimlich viel essen, doch war sich Fio sicher, dass das keine herausragende Eigenschaft war, auf die sie bis zu ihrem 7. Geburtstag gewartet hatten.
»Nein, ich glaube nicht«, sagte er, »und es ist auch keine Antwort darauf, weshalb ich Menschen essen soll, kaum dass ich erwachsen werde.«
Zu Fios Nachdenklichkeit mischte sich allmählich Trauer und Enttäuschung. Sie wanderten noch stundenlang auf dem Waldweg. Inzwischen hatte die im Untergang begriffene Sonne den Weg nahezu völlig freigeschmolzen. Schnee befand sich nur noch dort, wo er sich aufgetürmt hatte, und im Schatten der Bäume. Die Spur des Wagens war nun kaum mehr zu sehen, doch waren Canino und Quon sicher, ihm auch so weiter folgen zu können. Schließlich würde sich der Wagen nur auf dem Waldweg bewegen können. Bald war die Sonne ganz untergegangen, und über den Wald legte sich eine Finsternis, die der Mond kaum zu vertreiben vermochte.
»Ich sehe fast nicht mehr, wo ich hingehe«, sagte Fio. »Es ist so dunkel.« »Ich sehe gut genug für uns zwei«, beruhigte ihn Silfur.
Fio stapfte weiter halb blind durch den Wald, während Silfur eine seiner Hornplatten als Steuer benutzte und sie nach links oder rechts bewegte, wenn Fio die Richtung korrigieren musste.
»Ich könnte doch einfach eine Kerze anzünden, oder, Finris?«
fragte Fio.
»Nein, das wäre nicht gut. Dann würden auch unsere Augen ihre Nachtsicht einbüßen. Der Kerzenschein würde unseren Pfad nur wenig erhellen. Wenn wir sie ausließen, würdest du zwar weiterhin schlechter sehen, doch der Rest von uns käme besser zurecht.«
Das passte Fio zwar nicht, doch er fügte sich. Immerhin hatte Finris recht. Besser 4 sehen etwas, als nur einer und dafür 4 nichts. Nach einiger Zeit stoppten die Wölfe. Quon, der einige Drachen lang vorausgegangen war, rief ihnen zu, dass der Weg sich hier gabele. Bald hatten sie zu Quon aufgeschlossen.
»Und was jetzt?«
fragte Fio.
»Ich kann die Spur nicht weiter verfolgen. Der schmelzende Schnee hat viel vom Geruch des Esels mitgenommen. Auch die Pferde kann ich nicht mehr riechen. Und bei so wenig Licht sehe ich auch die Abdrücke des Wagens auf dem Lehmboden nicht mehr. Ich weiß nicht, welchen Weg sie genommen haben.«
Die Wege unterschieden sich durch nichts. Es waren beides graue, matschige Waldpfade, deren Tauwasser im Laufe der Nacht wieder leicht angefroren war. Mit jedem Schritt knackte der Boden leicht. Doch keiner der Wege wies darauf hin, dass auch nur einer von beiden durch irgendjemand begangen oder gar beritten oder befahren worden war.
Wir nehmen den linken Weg, sagte Finris. Ich weiß nicht warum, doch ich habe den Eindruck, dass die beiden dort entlang sind.
Gemeinsam setzten sie sich erneut in Bewegung. Die Wölfe gingen wieder ein paar Drachen lang voraus und Silfur steuerte Fio auf dessen Rücken sitzend durch die Dunkelheit. Schweigend durchquerten sie den Wald. Der Ruf eines Uhus erschallte und Silfur zuckte unwillkürlich zusammen.
»Was hast du?«
erkundigte sich Fio.
»Das war ein Uhu. Die sind zum Fürchten. Ich habe als junger Hase miterlebt, wie eines meiner Geschwister von einem gefangen wurde. Riesige Vögel, doppelt so groß wie ich selbst, mit Flügeln, die von einem zum anderen Ende so groß wie ein Mensch sind.«
Fio dachte darüber nach und stellte im Vergleich mit sich selbst fest, dass die Flügel dann unnötig groß wären. Er behielt es jedoch für sich, da er Silfurs Kindheitserlebnis nicht in Frage stellen wollte.
»Es sind wirklich geflügelte Monster. Lautlos warten sie in den Bäumen, bis man unter ihnen vorbeigeht. Dann schlagen sie blitzschnell und ebenso lautlos zu. Ehe du es überhaupt richtig bemerkt hast, wirst du schon von einem Uhu-Magen verdaut.«
»Oh,
das hört sich ja wirklich gruselig an«, sagte Fio.
Doch so recht konnte er sich nicht in eine solche Situation hineinversetzen. Immerhin haben Drachen keine natürlichen Feinde. Während Silfur sich in seine Geschichte hineinsteigerte, vergaß er Fio zu lenken, sodass sie in den Graben am Wegesrand gerieten. Fio stieß mit dem Kopf gegen einen Baum, der sofort allen Schnee von seinen Zweigen auf die beiden niederließ.
»Ist das kalt«,
sagte Silfur, von dem nur noch dessen Löffel aus dem Schnee herausschauten.
»So geht das nicht weiter«, bemerkte Fio,
während er wieder zurück auf den Weg stapfte.
»Ich sehe nicht einmal mehr meine eigene Pranke vor den Augen. Es ist viel zu dunkel.«
»Aber nicht überall«,
stellte Quon fest und blickte auf eine Stelle weit voraus am Waldrand, an der es kaum wahrnehmbar rötlich flackerte.
»Da brennt ein Feuer. Der Geruch verbrannten Holzes ist vermischt mit dem Geruch von Menschen.«
»Ja, von stinkenden Menschen. Sie riechen wirklich ganz übel. Ich wünschte, ich hätte nicht so eine feine Nase«,
beklagte sich Finris und setzte sich an ihre Spitze.
»Wir kundschaften sie aus. Wartet hier, Fio und Silfur. Wir sind schnell wieder zurück.«
»Mach das«, sagte Silfur. »Ich passe in der Zwischenzeit auf Fio auf.«
Finris schaute Silfur ein paar Sekunden an, bis er schließlich nickte und seinen beiden Verwandten in den Wald folgte. Das Letzte, das Fio und Silfur von beiden hörten, war Quons Stimme.
»Du ziehst das falsche Bein hinter dir her.«
»Oh«,
sagte Kanina und klang ertappt.
»Danke«,
hörten sie Quon sagen, bis ihre Stimmen vom dichten Wald verschlungen waren.
»Hatte sich Kanina an beiden Hinterläufen verletzt?«, fragte Fio.
»Ich weiß nicht«,
antwortete Silfur.
»War ja ein ganz schöner Sturz.«
Dann lächelte er wissend. Auch er hatte jetzt verstanden, dass Kanina sich gar nicht verletzt hatte und nur so getan, damit Fio nicht mehr rennt und ihr Onkel nicht noch weiter zurückfallen musste. Von selbst hätte der stolze Quon nie darum gebeten. Die beiden warteten Minute um Minute. Je mehr sie schwiegen, desto mehr verstärkten sich die Geräusche im Wald. Über ihnen in der Krone einer großen Fichte knackste es. Nervös drehten sie ihre Köpfe nach oben und versuchten, etwas zu erkennen. Doch die Nacht blieb dunkel. Wieder knackste es.
»Lecker! Lauf ja nicht weg, Frühstück!«
hörten beide eine Stimme und ein grauer Schatten fiel aus dem Wipfel auf sie zu.
»Oh Gott, was ist das?«
schrie Silfur, und Fio richtete sich auf, sodass der große Hase zu Boden fiel.
»Ja, das Frühstück spricht, der Boden wölbt sich auf!«
rief der Uhu erschrocken, der gerade im Anflug war. Er prallte von Fios Kopf ab, landete auf dem abgeworfenen Silfur und überschlug sich mehrfach mit ihm. Als sie liegen geblieben waren, befand sich der riesige Vogel mit ausgestreckten Flügeln auf dem Rücken und Silfur lag langgestreckt auf dessen Bauch. Hastig trennten sie sich und wichen rückwärts voneinander weg.
»Warum sprichst du eulisch?« wollte der Uhu wissen. »Und warum sitzt du auf einem Drachen? Und du, Drache, warum zum Teufel ist dein Rücken so grau, dass man dich für einen Felsen halten könnte? Ich bin ein Uhu, niemand ulkt ungestraft meine Augen. Verdammt, ich hätte mir einen Flügel brechen können.«
»Du hast uns erschreckt«, sagte Fio,
beruhigt darüber, dass es nur ein Vogel war, wenn auch ein großer, der über ihn gesessen hatte. Vor Vögeln hatte er keine Angst.
»Ja«, rief Silfur mit zittriger Stimme, »ich dachte, du wolltest mich fressen.«
»Wollte ich ja auch. Warum sollte ich dich sonst Frühstück nennen? Es ist ja kaum mehr etwas hier zu finden. Aber wer möchte schon etwas essen, das mit einem spricht? Von der Überraschung abgesehen vergeht einem da schnell der Appetit. Doch das beantwortet meine Frage nicht. Weshalb hast du so eine Tarnung, Drache? Und du, Hase, warum sprichst du meine Sprache? Ich denke, ich spreche deine Sprache gar nicht. Es liegt irgendwie an Fio, so heißt mein Freund hier. Etwas ist an ihm, das uns einander verstehen lässt, und die Wirkung scheint immer schneller einzusetzen. Ich bin übrigens Silfur. Na, danke. Jetzt spricht mein Frühstück nicht nur mit mir, nun hat es auch noch einen Namen. Das war's nun mit der Mahlzeit. Hallo, Hunger! Also gut, mein Name ist Jutz. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich will Richtung Süden, denn hier oben ist nicht mal mehr eine Maus zu finden, die man fressen könnte. Ja, so geht es allen. Ich war auch auf dem Weg vom kalten Winter weg. Leider wurde ich zwischenzeitlich von Menschen gefangen, aber die hatten wenigstens getrockneten Mais, den sie mir zu essen gaben. Bäh! Aber immerhin noch besser als die halbgefrorenen Würmer und Schnecken, die ich seit Tagen aus dem Boden kratze. Und du heißt also Fio, ja?
Ja, sagte der Drache.
Ich heiße Fionria. Und du bist auch auf dem Weg nach Süden. Ja, ich will eine Prinzessin finden. Du bist sehr wählerisch. Ich würde einfach alles fressen, wenn es nicht gerade mit mir spricht oder sich mir vorstellt. Du wirst verhungern, wenn du so spezialisiert bist. Prinzessinnen werden schließlich nicht gerade vom Waldboden ausgespuckt.
Nein, nein, sagte Fio. Ich will sie zurückbringen. Ich kann sie nicht fressen.
Verdorben?
Fionria brauchte einige Zeit, bis er Jutz die Situation erklärt hatte. Jutz war so hungrig, dass er kaum einen vernünftigen Gedanken fassen konnte, der nicht mit Essen in Verbindung stand.
Ich verstehe, sagte er und trat dabei nervös von einem Bein auf das andere. Du willst sie also gar nicht fressen?
Nein.
Okay. Ich würde jede Prinzessin fressen, dachte Jutz und zuckte mit den Flügeln. Hinter ihm spiegelte ein Augenpaar das Mondlicht grün wider und kam lautlos näher.